Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, worum geht's heute? Das Thema, das ich mir zu diesem Abschnitt ausgesucht habe, ihr habt schon gehört, Michael hat schon gesagt, heißt, wie Jesus uns rettet. Und es liegt auf der Hand, das, was Paulus hier erzählt von dem Wunder der Errettung in seinem Leben. Da ist etwas passiert, was sozusagen ihn völlig verändert hat. Und mir sind drei Punkte in den Sinn gekommen, wie ich diese Predigt einteilen möchte, wie Jesus uns rettet. Erstens, er erweist uns seine Barmherzigkeit. Zweitens, er schenkt uns Vertrauen. Und drittens, er bewirkt in uns sein Lohn, sein Lob. Wenn jemand stolz sein kann auf seine religiöse Erfahrung, dann war das Paulus. Auf seine hohe Moral, auf sein hohes Ansehen, dann war das Paulus. Er hielt sich für etwas und er dachte die ganze Zeit, dass er Gott einen großen Gefallen macht. Er war ein Eiferer für Gott, für Gottes Gesetz, aber gegen Gottes Sohn. Das wusste er natürlich zum damaligen Zeitpunkt nicht, aber das sah er nicht. Er verglich sich mit anderen und war weit vorne auf der religiösen Rangliste, könnte man sagen. Und er dachte, wie so viele, ich bin ein guter Mensch, ich halte mich an die Gebote und Gott sei Dank machen das viele andere nicht, aber ich bringe auch die zur Strecke, die das nicht tun. Und er meinte tatsächlich, für eine heilige Sache zu streiten. Paulus hat Gott um Gottes Willen verfolgt. Ist irgendwie crazy, ja, aber wenn man sich das überlegt. Aber Jesus begegnet ihm ja und sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann gehen ihm irgendwann die Augen auf, dazu komme ich noch. Paulus gehörte zu der Gruppe der Pharisäer und die Pharisäer sehnten sich wie viele damals danach, dass der Messias kommt. Also es war eine ganz krasse Messias-Erwartung, der Retter der Welt muss kommen. Aber anders als die Zeloten, wahrscheinlich gehörte Judas dazu, die wollten die Römer mit Gewalt aus dem Land vertreiben, waren die Pharisäer davon überzeugt, sie mussten so rein wie möglich sein. Rein heißt das Gebot haargenau einhalten. Und dann wird der Messias kommen. Dann, wenn wir gut genug an die Gebote uns halten, dann kommt der Messias. Und Paulus lebte unter dem Gesetz und verstand zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, wie er später dann verstand, warum das Gesetz eigentlich gegeben wurde in dieser Zwischenzeit. Denn vor Mose gab es ja kein Gesetz in dieser Form, sondern es kam mit Mose, dem Berg Sinai, und es dauerte eine Zeit. Warum kam dieses Gesetz? Viele Menschen glauben bis heute, dass das Gesetz gegeben ist, also auch das biblische Gesetz, um uns gut zu machen, wenn wir es halten. Also du sollst nicht Ehe brechen, ist natürlich ein gutes Gebot. Und wenn wir es halten, dann sind wir besser als die, die es nicht halten. Und dann verdienen wir uns bei Gott Anerkennung. Vielleicht schmunzelst du jetzt. Na, das stimmt nicht ganz. Hoffentlich denkst du das, ja. Aber wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, dann geht es ganz oft darum, was Menschen tun und warum Gott doch eigentlich schon ganz schön zufrieden sein muss mit mir. Oder mit demjenigen Menschen. Und ganz schnell wird ins Feld gezogen, dass man doch im Grunde ein ganz guter Kerl ist oder eine gute Kerline, ja. Und also besser zumindest als die ganzen Heuchler, die ja sowieso sich nicht dran halten. Und eigentlich geht zwar nicht oft in die Kirche, aber eigentlich bin ich gut. Ich halte Gebote. Quatsch. Du hältst überhaupt nicht die Gebote. Komm gleich darum, warum das gar nicht so ist. Aber auf jeden Fall, Paulus wird später, nachdem er Jesus kennengelernt hat, sagen können, das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Das ist der Grund, warum das Gesetz da ist. Das Gesetz ist nämlich vollkommen und Gott vergleicht uns ja nie mit anderen Menschen. Ja, das ist super, dass du besser bist als dein Nachbar. Sagt er nie. Ja, sondern immer geht es um die Vollkommenheit. Also Jesus ist vollkommen gewesen und sein Gesetz, der göttliche Maßstab ist vollkommen. Das Gesetz sagt, halte mich ein und zwar vollkommen. Was ist, wenn du das nicht tust? Wenn du nur einen Fehler machst, ein Gesetz nicht einhältst, dann bist du schuldig, alles übertreten zu haben. So sagt's Jakobus. Und genau darum ist Jesus gekommen. Jesus hat als Einziger das Gesetz erfüllt. Er rettet uns von dem harten Erzieher des Gesetzes, der uns immer vor Augen hält, wie unvollkommen wir sind und nicht einen Finger krümmt, um uns zu helfen, sondern am Ende uns zu verdammen. Unter dem Gesetz, also wenn wir meinen, durch die Einhaltung von Geboten, Gesetzen Gott gut zu stimmen, werden wir nie Frieden finden, niemals Frieden finden in unserem Herzen, weil wir eben nie genug tun können. Wir können uns nur rausreden oder rechtfertigen. Aber genau das ist das Problem, dann drehen wir uns die ganze Zeit um uns selbst, weil wir ja immer nur auf uns schauen. Ja, entweder weil wir toller sind als die anderen oder weil wir schlechter sind als die anderen. Oder fühlen uns als Versager. Und darum gibt es nur eine Rettung, Jesu Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist die einzige Rettung. Paulus ist Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte die Christen weiter verfolgen, ja, sie ans Messer liefern. Und dann gingen ihm die Augen auf. Und im Angesicht von Jesus, ja, der ihn gefragt hat, warum verfolgst du mich? Und der war auf einmal blind und war völlig erschüttert. Hat er gemerkt, ich bin ein totaler Sünder. Ich bin ja total auf dem Holzweg. Ich, der ich gedacht habe, ich bin so toll, ich bin total auf dem Holzweg. Ich bin selbstgerecht. Ich habe mich nur mit anderen verglichen, dachte besser zu sein. Meine Gerechtigkeit ist ein beschmutztes, dreckiges Kleid. Also, ihm war plötzlich klar, ihm nützt seine Pharisäergerechtigkeit nichts. Oder was nützt es, der frömmste Sünder in der Hölle zu sein, hat mal jemand gesagt, ja? Also wenn man so denkt, ja, aber ich bin doch nicht so schlecht. Ja, du bist ein bisschen besserer Sünder in der Hölle als die anderen, ja? Witz. Aber darum geht's genau. Er weiß auch, auf sein Kleid, auf seine Gerechtigkeit kommt's gar nicht mehr an. Es geht gar nicht um mich. Es geht ja gar nicht, was ich Tolles mache oder nicht Tolles mache. Gott sei Dank. Viele wollen Gerechtigkeit bei Gott. Aber Gott sei Dank gibt er uns Barmherzigkeit. Erbarmen. Gott sei Dank. Es hat nichts mit uns zu tun. Es geht nicht mehr um meine Leistung. Meine Leistung kann nichts bewirken in der Beziehung zu Gott. Ich muss es mir schenken lassen. Gott liebt uns nicht wegen dem, was wir tun, sondern weil er Liebe ist. Und ihr denkt vielleicht, ja, das ist doch klar. Aber selbst bei Christen ist es nicht immer klar. Wir kommen so leicht dahin, dass wir denken, na ja, aber vielleicht ist Gott doch nicht zufrieden mit mir. Bin doch nicht so gut. Und oh Gott, bitte, schau doch, was ich mache. Und er sagt, hey, schau doch, was er gemacht hat. Ist doch viel besser. Übrigens ist das ja in anderen Vertrauensbeziehungen ebenso, ja. Wenn dein Kind, dein kleines oder zu deinem Opa oder Papa kommt, ja, und sagt, Papa, schau mal, was ich für dich mache. Schau mal, ich bin brav. Magst du mich jetzt? Guck mal, bist du mit mir zufrieden? Und dann denkst du, nee, da stimmt was nicht. Ich bin noch nicht mit dir zufrieden. Natürlich freue ich mich, wenn du was machst, was ich dir sage, aber ich bin noch nicht zufrieden und mag dich jetzt erst. Ich habe dich doch davor schon gemocht. Ich liebe dich doch. Versteht ihr? Aber mit Gott gehen wir manchmal so anders um. Jesus rettet uns. Er erweist dir seine Barmherzigkeit. Er hat sich eines prinzipientreuen, grauenhaft konsequenten, leidenschaftlichen Verfolgers erbarmt, ihn gesucht, ihn überwunden, ihn gewonnen, ihn gerettet. Und was Paulus hier sagen will, ist, es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Schaut doch mich an, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Gott rettet. Aber nur der wird gerettet, der sich nicht auf sein eigenes Recht verlässt, auf sein eigenes Tun und Machen, sondern wer sich auf Gottes Barmherzigkeit wirft. Und das gilt immer. Das hört nicht auf, wenn wir Christen werden. Manchmal denken wir, naja, die Sünder nimmt Gott an. Also wenn jetzt hier ein Sünder reinmarschiert, also so ein richtiger Sünder, also ein Mensch, wo man denkt, ja, der ist fern von Gott, ja, vielleicht hat er eine Fahne, vielleicht denkt er, und dann denkt, oh, es ist ein Mensch, der muss Jesus kennen und Gott liebt dich und du redest an den hin und sagst, hey, Gott liebt dich, ja. Und dann bekehrt er sich tatsächlich, sagt, okay, ich bin Jesus, mein Leben und so. Und in 2 Wochen kommt er wieder betrunken rein, ja. Und er sagt, hey, jetzt aber. Also jetzt, ja. Jetzt muss ich schon an die Gebote halten, dass Gott zufrieden ist mit dir. Versteht ihr? Hat die Gnade aufgehört? Geht Gott jetzt mit uns anders um? Gott, manchmal denken die Christen, naja, jetzt kenne ich ihn ja schon, also jetzt muss ich mich aber schon anstrengen. Nein, das ist dasselbe doch wie immer. Gott rechnet uns, liebt uns. Und wenn es die Liebe nicht ist, die Gnade, dann sind wir auf dem Holzweg. Zweitens, Jesus rettet uns, indem er uns Vertrauen schenkt. Also, er rettet uns. Paulus hat das Übermaß oder das maßlose Überströmen der Gnade Gottes in seinem Leben immer als oder sofort als Beauftragung erfahren. Als Einsetzen in den Dienst. Vers 2 heißt es, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Das zeigt uns auch, man kann eigentlich nicht Christ sein, ohne etwas für seinen Herrn zu tun. Nicht damit er uns dann mag und weiter mag, sondern da passiert etwas. Er rettet uns, er schenkt uns Barmherzigkeit, wir sind über die Maßen perplex, dass er uns so liebt, und dann möchten wir etwas mit ihm, für ihn tun. Und das gilt natürlich besonders für den Apostel Paulus. Ihn hat Gott mit einer besonderen Aufgabe betraut. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Ja, müsst ihr euch so vorstellen, Paulus war ja der Verfolger von Christen, und jetzt der Hananias, zu dem er kommt in Damaskus, war auch ein verfolgter Christ. Und der kriegt jetzt mit, der Paulus ist in Damaskus, der will uns verfolgen, der will uns ans Messer liefern. Und jetzt spricht Gott zu ihm, hey, kümmere dich um den Paulus. Und er sagt, nein, Herr, du warst du das doch, der ist doch der Verfolger. Nein, und dann sagt Jesus zu ihm, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Paulus verstand sein Amt immer als eine Begnadigung. Als eine besondere Begnadigung. Und hier wird auch wieder der Modellfall Paulus offenbar. Gott arbeitet mit Menschen, die hierfür eigentlich gar nicht in Frage kommen. Versteht ihr? Darum ist es unerhört und staunenswert, wenn der Herr uns gebrauchen will. Also jetzt tue ich, will dir nicht zu nahe kommen, ja, aber eigentlich, also ich kenne mich, ja. Wer sich kennt, kennt die ganze Welt, sagt jemand so. Eigentlich sind wir nicht geschickt für das Reich Gottes, ja. So in uns. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass Gott sagt, doch, 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 ich will dich. Und den Tommy will er auch. Uns will er. Und das ist so krass. Und es ist so wichtig, dass wir nicht nur aus Gnade gerettet sind, sondern dass auch alles, was wir tun, auch hier in der Technik oder in der Musik oder keine Ahnung, im Reich Gottes, tun wir aus Gnade. Weil er uns beauftragt. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden. Ja? Versteht ihr, das ist die Grundlage von Kirche. Hey, wir bilden uns doch nichts ein. Wir sind doch nicht besser, wir sind doch nicht... Hey, das ist einfach nur er, dass wir hier zusammen sind und dass wir Kirche sein dürfen, im Reich Gottes unterwegs sein können. Er hat den neuen Bund mit uns geschlossen, den Gott mit Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern durch Gottes Geist. In jedem Christsein liegt also eine Beauftragung, auch in deinem Christsein. Und es fragt sich nur, in welchem Auftrag. Das Handwerk unserer Kirche, also den Dienst für die Gemeinde, oder wir haben einen vom theologischen Seminar, ich habe auch Theologie studiert, das kann man alles machen. Das kann man sich sozusagen, kann man eine Prüfung ablegen und dann wird man qualifiziert. Aber im Geistlichen gilt, Christus arbeitet nur mit Durchgefallenen. Ist doch schön, oder? Wir sind alle durchgefallen. Und wir fallen immer wieder durch, rein menschlich, ja. Aber geeignet ist nur der, der sich darüber wundert und betroffen ist, dass Jesus überhaupt etwas mit ihm anfangen kann. Das ist doch der Punkt. Ich meine, wenn wir daherkommen, so klar, dass Gott mich erwählt hat, ja. Ich habe nur eins Abitur und ich habe das und so. Das ist alles schön und gut, ja. Ich hatte keins. Also, ich habe mich schon gewundert. Aber für diese Qualifikation, da geht es nicht um Äußeres. Das ist alles in Ordnung und natürlich wunderbar und menschlich ehrenwert, wenn wir Gaben haben, Gaben mitbringen. Aber am Ende müssen wir an den Punkt kommen, wo wir merken, es ist nicht durch mich. Ich habe damit im Wesentlichen nichts zu tun. Ich stelle mich einfach zur Verfügung und Gott wirkt durch mich. Nach allem, was gewesen ist, ja, Paulus schreibt nochmal, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich als vertrauenswürdig erachtet hat. Also er ist so perplex, dass er sagt, ich, der ich die Christen verfolgt habe, der ich so viel Mist gebaut habe, mir vertraut er jetzt, nach allem, was gewesen ist. Er spricht also alles gegen uns und er ist für uns. Das ist Evangelium. Rechtfertigung ist nicht nur Annullierung der Vergangenheit, dass das, was da nicht so gut war und so weiter, dass er das zurechtbringt, aber auch eine Aufwertung für die Zukunft durch solches Vertrauen. Du bekommst eine ganz neue Achtung in deinem Leben. Dass wir tüchtig sind, ist von Gott, sagt Paulus. Gott sagt nämlich zu dir, ich traue dir etwas zu. Und du sagst mir? Ja, dir. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal was du, für welche Versager du dich vielleicht hältst oder unfromm oder nicht genug in die Kirche oder nicht genug Bibel lesen, nicht genug beten. Gott sagt, ich habe mit dir was vor. Du bist mir wichtig. Ich bringe dich zur Geltung. Ich vertraue dir. So rettet Jesus Sünder. Vertrauen, das Jesus in seinen Apostel setzt und auch in uns, hat natürlich sein letztes Geheimnis darin, dass Christus in uns lebt. Paulus sagt ja, ich bin mit Christ, darum lebe ich. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus. Das ist das Geheimnis. Es liegt nicht an uns, sondern an ihm in uns. Und als drittes, wie rettet uns Jesus? Er erweist uns Barmherzigkeit, er schenkt uns Vertrauen und er bewirkt in uns Gottes Lob, Lobpreis. Paulus dankt und seine ganze Besinnung kann nur im Lobpreis enden. Und das ist auch toll. Da sagt er, Gott aber dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre, Preis in Ewigkeit. Amen. Also man kann von dem, was Paulus geschehen ist, was auch uns geschehen ist, was immer wieder bis heute Menschen geschieht, nicht einfach nur berichten, erörtern, irgendwie so aus dem Kopf her nur reflektieren. Alles muss zu Dank und Lob kommen. Und deswegen ist die beste Theologie die Doxologie. Ja? Theologie ist die Lehre von Gott, Doxo, Herrlichkeit. Da geht es darum, Gott zu verherrlichen. Am Ende geht es immer um Anbetung. Die besten Theologen sind die, die Anbeter sind, die wissen, das ist da, Gott ist da und ich bin da und ich bin klein, ich bin demütig, ich versuche ihn zu verstehen, ich werde ihn nie verstehen. Aber ich kann ihn immer anbeten, ich kann ihn immer preisen. Das Wunder des Lebens, der Erlösung können wir nur im Lobpreis wirklich würdigen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Gott wieder loben, dass wir ihm danken mit dem Abendmahl. Weil Gott uns seinen Geist schenkt, wenn Jesus uns rettet, leitet uns dieser Heilige Geist beständig in die Anbetung. Jetzt sagst du, Tommy, jetzt du erzählst was hier. Ich habe manchmal überhaupt keinen Bock, Gott anzubeten. Ich habe überhaupt gar keine Gefühle für Gott. Es fällt mir so schwer, überhaupt meinen Mund aufzumachen und Danke Gott zu sagen. Das ist ja gar nicht da, ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn wir von Neuem geboren werden, dann empfangen wir Gottes Geist. Und wir werden neu. Neu wird nicht dein Körper. Du bist derselbe noch, wenn du am nächsten Tag in den Spiegel schaust. Deine Seele ist auch nicht neu. Du wirst wahrscheinlich kurze Zeit krass verändert werden und ganz viel Liebe spüren, es wird überfüllen. Aber irgendwann wirst du merken, die alten Dinge kommen zurück. Ich kann immer noch sauer sein in der Früh, ich kann immer noch schlecht gelaunt sein. Die Christen können ganz schön ätzend sein. Wusstest du das? Klar weißt du das. Ja, aber du bist Christ. Christen können im Geist wandeln oder im Fleisch wandeln, können im Herrn sein oder außerhalb vom Herrn sein. So wird es halt dann sein. Aber das Schöne ist, wir sind Gottes Tempel und der Geist ist vollkommen erlöst. Wir sind erlöst. Und jetzt kommt's. Es geht darum, in dem Rest unseres Lebens, dass wir uns erneuern, dass wir handeln als Christen, dass wir im Geist leben, dem Wort Gottes vertrauen und nicht mehr im Gefühl. Also Gott loben, ob wir es jetzt fühlen oder nicht. Und hier sind viele ausgestiegen, viele Christen. Die haben gedacht, in dieser Welt heute, das Gefühl, Authentizität heißt, ich muss was fühlen. Fühl nichts, also Glauben über Bord werfen. Und das ist natürlich Quatsch. Ja? So wird man nicht, so kann man nicht im Geist wandeln. Geist wandeln heißt, Ich erkenne, was Gottes Wort mir sagt. Ich fühle es nicht immer, aber ich tue es einfach. Ich lobe Gott zu jeder Zeit. Ich sage ihm immer, dass er es wert ist. Ich kann Gott loben ohne Gefühl. Und so ist es doch in anderen Bereichen des Lebens auch. Oder sagst du jetzt mal, heute Morgen, ich fühle mich nach Zähneputzen. Nee, lass uns weg. So Quatsch, oder? Hey, wir bringen unseren Kindern bei, mach das, es ist gut, es ist richtig. Mach das, es ist gut, es ist richtig. Verhalte dich anständig. Ich will aber nicht. Sei freundlich zu deinem Nachbarn. Ja, aber es ist ein Arschloch. Sei trotzdem freundlich. Ja, und dann merkt man, okay, es geht nicht um Gefühle stellen. Es geht nicht darum um mich, wie ich fühle und wie ich denke und so. Nein, es geht um das Richtige zu tun. Und so ist es im Glauben auch. Wir müssen das Richtige tun. Im Glauben, Gott loben. Paulus sagt im Epheserbrief, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott zu jeder Zeit für alles. Das ist eine Aufforderung. Ja, nicht, wenn du dich danach fühlst und wenn du gut drauf bist, dann sag doch mal Gott Danke. Nein, dank Gott zu jeder Zeit für alles. Machst du das? Dann fang heute damit an. Heute Abend, wenn du denkst, oh, ich bin schon so müde, sag, nein Gott, ich gehe nicht schlafen, bevor ich dir nicht einfach gedankt habe. Für alles, für das Wochenende, für den Tag, für meine Familie, für tollen Menschen um mich herum, keine Ahnung, für Jesus. Wir haben so viel zum Danken für alles. Und auch wenn es mal schlecht geht, haben wir Grund zum Danken. Denn habt ihr gemerkt, manchmal ist es so, da ist ein Bereich schlecht in unserem Leben. In einem Bereich fühle ich mich als kompletter Versager. Aber das heißt ja nicht, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Bereich setze und sage, okay, trotzdem hast du mich lieb, Gott, bist du nicht sauer auf mich und ich will dich dafür loben. Ich will dir danken, dass du über den Umständen regierst. Und ich lasse nicht zu, dass mich eine Sache oder noch eine Sache oder irgendein Mensch bestimmen. Im Hebräerbrief heißt es im Kapitel 13, lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit ein Lobopfer darbringen. Ach, Opfer, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also es geht nicht immer um ein spontanes, gefühlsbetontes Preisen, Gott loben. Oder ihr denkt vielleicht, manche kommen in die Kirche und denken, hä, wieso stehen da welche? Und haben die Hände oben, ja? Ich habe das schon mal. Und dann frage ich, wie geht's dir? Ja, ich bin überhaupt nicht so drauf. Also ich habe überhaupt nicht so eine ekstatische Gefühle, dass ich meine Hände hochheben könnte. Also okay, gut, dass wir drüber reden. Wenn ich hier vorne stehe und meine Hand hebe oder meine Hände, dann habe ich keine ekstatischen Gefühle, sondern ich entscheide mich, meine Hände zu heben und zu sagen, Gott, ich will dich loben. Es ist genau die Entscheidung, meine Hände zu falten und sagen, wir stehen jetzt auf und beten. Versteht ihr? Es geht nicht um Ekstase oder um Gefühle, sondern es geht um eine Entscheidung. Und dann plötzlich hat dieser Bruder gesagt, ach so, das ist jetzt, hat mir jetzt richtig geholfen. Und so ist es in unserem Leben auch. Und dabei ist es gut, und damit möchte ich dann schließen, dass wir uns der Liturgie bedienen. Ja, ich liebe diesen freien Lobpreis, den wir hier machen, wenn wir jetzt einfach aufstehen und Gott loben. Und für manche ist es ganz neu, die kennen vielleicht nur das ganz Liturgische. Ich möchte jetzt hier mal was Positives zur Liturgie sagen. Denn die Gebete von Gottes Volk, ja, sozusagen die Psalmen oder die Hymnen, das heißt im Volk der Kirche seit über 2000 Jahren, das sind ganz wunderbare Gebete, Lobpreisgebete. In die dürfen wir einstimmen, in die dürfen wir unser Herz legen, unser Leben. Was ich so stark an der Liturgie finde, ist, dass ich das, was mich bewegt, sozusagen in die große liturgische Form geben kann, die alle Menschen mit ihren ganzen Anliegen umfasst und sich wiederfinden können. Mehr noch, wenn wir mitbeten, anbeten, dann geht es nicht mehr nur um mein begrenztes persönliches Erleben, sondern es geht nur noch um Gott. Und das ist das Krasse an der Liturgie, wenn wir auch gemeinsam das Vaterunser beten. Wenn wir gemeinsam, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir das beten, wenn wir da hineingehen, dann sind wir in den Gebeten der ganzen Kirche. Und es nimmt uns hinein. Und so gründen wir uns als Christen in einer neuen Identität. So rettet uns Jesus, indem er uns sein Erbarmen schenkt, uns Vertrauen schenkt und Lob in uns bewirkt. Wenn du heute hier bist und denkst, ich fühle mich vor Gott eigentlich immer unwürdig. Ich fühle mich nicht genug. Da bist du jetzt genau richtig. Da will ich dir heute zusprechen, ja, keiner ist genug. Deswegen ist Jesus gekommen. Und er sagt, hey, ich liebe dich so ungenügend, wie du bist. Und genau so will ich dich haben. Und vielleicht sagst du, boah, ich bin habe noch nie so eine richtige Beziehung mit Gott gehabt. Dann lade ich dich heute ein, in diese Beziehung zu kommen, indem du kommst und sagst, ich komme so, wie ich bin. Und genau so ist es gut. Genauso liebt dich Gott. Das Positive, er lässt dich nicht, wie du bist. Er lässt dir dann keine Ruhe, ja, das ist schon so. Er liebt dich und er bewirkt etwas in deinem Leben und du hast neue Bedürfnisse und neue Sehnsüchte und du möchtest mit Gott zusammen sein und dann merkst du plötzlich, oh, er hat was für mich zu tun, er vertraut mir was an. Und es bewirkt auch wieder Lob in deinem Leben, weil du merkst, er ist ja so real. Also ich lade dich heute ein, wenn du Jesus noch nicht kennst, möchte ich jetzt ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du das mitsprechen möchtest, dann bete es einfach mit und die anderen folgen einfach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so liebst, wie ich bin. So unvollkommen, wie ich mich fühle, so weit weg von dir, wie ich mich sehe. Und ich habe heute gehört, dass du mich anschaust und dass du mich genauso haben willst. Und so tut es mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Mein eigenes Leben nur aus meinem Verstand her, aus meinen Gefühlen gelebt habe. Und ich möchte heute dich einladen, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Herr wirst. Und ich möchte dir antworten mit meinem Leben. Ich möchte dir folgen. Das, was du zu mir sagst, darauf möchte ich Antwort geben. Und ich bitte dich, dass du mich rettest, mich mit deinem Geist erfüllst und mir die nächsten Schritte zeigst. Amen.